Hey, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur Ausgabe 219 des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Schön, dass du eingeschaltet hast. Es ist ja ein bisschen ruhig geworden hier um den Podcast und um meine Person und um die Reise, auf die ich dich ja immer mitnehme. Faktisch ist dieses Hören, das Hören von diesem Podcast ja ein bisschen ja auch Begleitung von Marco Young und seinem Leben und damit ja einer neuen Perspektive vielleicht in deinem Leben. Ich glaube, das ist einer der Reizpunkte, die so ein Podcast dir ausmachen kann. Und da ist es ruhig geworden, in erster Linie, weil ich natürlich mit dem Agenturumbau ein bisschen zu tun hatte. Ich habe in den letzten Ausgaben davon berichtet, dass wir ja hier zur Boutique-Agentur uns umgebaut haben, uns stark verkleinert haben, die Kosten reduziert haben und dadurch ultra effizient geworden sind, was sich jetzt im Nachhinein unglaublich super anfühlt und wo aktuell wirklich alles aufgeht, was ich mir irgendwie mal ausgerechnet hatte. Dann sind so Sachen wie die Campings passiert. Ich habe ja mit dem Wolfgang Jung da ein Recap gemacht bei Jung und Young im Podcast. Guckt da einfach mal bei der Campings rein und hört euch vielleicht den Recap an, wenn euch das interessiert. Das war zumindest ein Punkt, warum ich in der letzten Zeit jetzt wenig Podcast gemacht habe. Und ja, einer der großen Punkte, die eben auch passiert sind, ist das Leben, ne? Also insgesamt ist es so, dass viele Leute ja immer darüber reden, wie erfolgreich sie sind und dass alles nur nach oben geht und dass sie die Ultra-Performer sind, aber das Leben holt dich ein. Und wer ein gewisses Alter auf dem Buckel hat, der weiß ja, dass das Leben auch Geschichten schreibt, die abseits von diesem ganzen Zirkus auf Social Media und so stattfinden. In meinem Fall war es so, ich hatte einen Todesfall in der Familie und der hat mich auch dazu bewegt, einfach ja mal ein bisschen ruhiger zu treten, sich um bestimmte Sachen zu kümmern zu müssen. Und da hat der Podcast jetzt nicht die Prio 1 gehabt, muss man ehrlicherweise sagen. Komischerweise ist es so, dass so eine Themen in der Welt da draußen, in LinkedIn und Co. eigentlich gar nicht stattfinden oder nur von sehr wenigen Leuten thematisiert werden, was ich schade finde. Natürlich ist es eine gewisse Intimität, wenn ich jetzt hier mit euch teile, dass ja in der Familie jemand gestorben ist und ich mich darum kümmern musste und ich da auch traurig war. Aber ich glaube, das ist das, was natürlich Menschen auch greifbar macht, was authentisch ist und was auch die Realität von jedem Einzelnen da draußen ist, weil ihr habt alle irgendwie Familie. Ihr habt alle irgendwie vielleicht Kinder und Probleme mit Kindern oder Probleme mit anderen Sachen. Das gehört einfach zum Leben dazu. Und ich habe so das Gefühl, wir verlernen einfach so ein bisschen auch unter diesem ganzen Erfolgsdruck und unter dem ganzen Druck von AI und der ganzen Veränderung in der Welt, ja, dass wir uns so eben auch in bestimmten Sachen ja fokussieren müssen und dass wir voneinander lernen können, nicht nur in Sachen Online-Marketing, sondern speziell auch in bestimmten Lebenssituationen, die ein bisschen schwieriger sind. Und deswegen tue ich mich da überhaupt nicht schwer damit, so eine Sachen hier auch zu teilen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass das Teil von dem Storytelling meiner Person ist, die ich über die letzten 20 Jahre so gemacht habe. Und egal, ob das jetzt viel oder wenig Hörer sind, die ich hier immer in so einem Podcast habe, ich glaube, die hören, die sind ein Teil dieser Geschichte. Ja, das waren die Hintergründe dafür, dass das so ein bisschen weniger frequent war. Ich werde einmal in der nächsten Woche damit anfangen, jetzt wieder auch Gäste reinzuholen und bin da sehr wissbegierig, natürlich auch darum, wie die ganze Welt sich da draußen entwickelt, wie sich Online-Marketing entwickelt, wie das mit der ganzen AI und so weiter läuft. Da kommen wir nachher auch nochmal zu. Und da will ich unglaublich viele Perspektiven einsammeln, weil ich lebe davon, sehr viele Podcasts zu hören, wo ich andere Perspektiven kriege. Und ich will dazu gerne beitragen, noch mehr Perspektiven in diese Welt zu streuen. Weil im Gegensatz zu vielen anderen, muss ich sagen, ist es alles in mir schreit, dass gerade jetzt die Zeit ist, wo man strategische, wichtige Entscheidungen treffen muss. Egal, ob es Agenturumbau ist, ob das Hinterfragen des Geschäftsmodells ist, ob es das Hinterfragen ist von Agenturen, wie viele Mitarbeiter brauche ich überhaupt, ob es die Fragestellungen sind von Mitarbeitern, ob man überhaupt in dem richtigen Geschäftskonzept in einer Firma mit dem richtigen Geschäftsmodell arbeitet. Es sind tausend Perspektiven, die irgendwie einfließen. Und gerade jetzt ist die Zeit, wo man sich ja entscheiden muss, welchen Weg man gehen will. Und deswegen, ich habe letzte Woche, habe ich auch eine ganze Menge schon drüber geschrieben, im Magazin auf der Campix, den Weg in einem Podcast gehört von Malte Landwehr, den ich auch schon ewige Zeiten aus dem SEO-Bereich kenne und der als letztes Vice President SEO bei Idealo war, der jetzt für sich auch so eine Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, er geht aus so einem hochbezahlten Stelle bei Idealo raus und fängt nochmal bei einem Startup an, weil er einfach denkt, dass da die Musik spielt und da, dass da die Richtung weitergeht. Und ich bin weit davon entfernt, jetzt zu entscheiden, ist das richtig oder ist das falsch. Alle Leute, die da draußen jetzt irgendwie denken, dass sie andere Leute belehren müssen, was richtig und was falsch ist, nee. Ich glaube, Malte ist zum Beispiel einer, der so intelligent ist, dass er sich genau überlegt hat, was sein Purpose ist und was auch der Purpose für seine Zukunft sein kann und wo er in Zukunft noch kraftvoll zubeißen kann. Ob die Entscheidung richtig war oder falsch war, ich meine, wir wissen doch sowieso nicht, ob alles richtig ist oder falsch ist, was wir in der Zukunft machen. Davor sind wir doch gar nicht gefeit. Wir tun natürlich nach außen immer so, als ob das alles so sicher wäre, ist es aber nicht. Und selbst wenn bei Malte das scheitern sollte, dann hat er in jedem Fall was gelernt und er hat was gewagt und das hat bei mir immer höchsten Respekt. Und es geht nicht darum, dass ich mit Malte, und falls du das jetzt hier hörst, immer einer Meinung bin. Darum geht es überhaupt nicht, sondern ich respektiere im höchsten Maße seine Meinung und seine Entscheidung. Und mehr ist da im Endeffekt auch nicht zu sagen. Also alles, was in diesem Podcast passieren wird, wird auf dieser Basis passieren, dass ich denke, dass jetzt Entscheidungen getroffen werden müssen für eine Zukunft, in der du dann hoffentlich Ruhe hast und die richtigen Geschäftsmodelle, dass du ja, dein Leben irgendwie auch meistern kannst und nicht, dass du ultra reich wirst. Darum geht es überhaupt gar nicht. Ich habe heute wieder einen Post auf LinkedIn gelesen, wo es wieder um diese Frage von Erfolgsdefinition ging. Und ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden. Vielleicht geht es auch nicht, einen Erfolgsweg und einen Purpose zu finden, wenn du 30 bist. Ich muss sagen, dass es mit jetzt 56 Jahren, die ich alt bin, deutlich einfacher geht, so den Purpose zu finden. Und dazu gehört natürlich auch ein bisschen, dass du einen soliden Grund hast von Finanzierung, dass bestimmte Außenlasten ein bisschen einfacher wären, wenn die Kinder zum Beispiel groß sind, wenn das Haus fast bezahlt ist. Das sind alles so Sachen, die dein Leben so ein bisschen erleichtern und die dann natürlich dazu führen, dass du dir über Purpose überhaupt Gedanken machen kannst. So ehrlich muss ich sein. Aber im Endeffekt ist jetzt, glaube ich, die Zeit, wo man sich das überlegen muss. Und wenn du noch nicht an dem Punkt bist, dann musst du jetzt auch nicht total ADS-mäßig losrennen. Aber mach dir mal ein paar Gedanken dazu, ob es nicht vielleicht an der Zeit ist, sich ein paar Gedanken in die Richtung zu machen, weil man sonst vielleicht ein bisschen zu spät dran ist. Egal, welche Entscheidung du triffst. Ja, das muss ich dazu sagen. Die Entscheidung ist total offen. Guck aber sehr breit, wie es unter Corona ja auch so war, dass viele Leute aus der Eventbranche dann irgendwie beim Gesundheitsministerium oder bei den Gesundheitsämtern angefangen haben zu arbeiten, weil da irgendwie Bedarf da war. Why not? Ja, orientier dich nur nicht so engstirnig, sondern guck, was in dieser Welt los ist. Und wenn du denkst, du arbeitest bei VW und willst jetzt bei Rheinmetall arbeiten, weil du mit Waffen kein Problem hast, sondern Verteidigung für dich schon eine Lösung darstellt, na dann entscheide dich vielleicht irgendwie von VW zu Rheinmetall zu gehen. Alles gut. Und was richtig und was falsch ist, bin ich hier nicht derjenige, der das beurteilt, sondern probiere Informationen zu sammeln, damit du für dich in dem Moment die richtige Entscheidung treffen kannst. Also, ein kurzes Feedback zu dem Agenturumbau. Wir sind jetzt noch 3 Leute hier in der Agentur und sind dadurch sehr, sehr klein, aber sehr, sehr familiär geworden. Und wir haben ja im gleichen Atemzug zu der Verkleinerung auch neben den Personalkosten auch unsere allgemeinen Kosten sind wir angegangen in der Kostenstruktur und haben dann nach über einem Jahr Arbeit unglaubliche Erfolge gemacht. Und ich sitze wirklich manchmal da und schüttel so oder reibe mir die Augen und denke, okay, warum ist das damals so eskaliert? Das liegt natürlich daran, dass man satt ist und einfach deutlich mehr reinkommt, als man ausgibt. Aber man wird sehr leichtfertig mit dem, was man ausgibt. Und wenn man dann die ganzen Kosten einfach mal hinterfragt, denkt man sich, okay, was hätte man alles sparen können, wenn man diese ganzen Schritte für Rentabilität früher gegangen wäre? Und was hätte man für das Geld alles sich leisten können? Oder was hätte man für seine eigene Rente gehabt, etc. pp. Das ist schon faszinierend. Das war jetzt wirklich ein Paradestück für Lebenslearning. Und ich hoffe, dass ich das kompensieren kann, wenn es mal wieder Wachstumsschübe gibt, weil das habe ich auch. Manche haben mich gefragt, haben gesagt, okay, ist das jetzt so, bleibst du jetzt dabei, diese Struktur zu haben? Und ich sage immer, nein, das geht gar nicht darum, nicht vielleicht mit irgendeinem Geschäftsmodell nochmal zu skalieren. Die Frage ist doch, wie du skalierst und wie das Geschäftsmodell aussieht. Und ich habe vorher jetzt immer auf Geschäftsmodellen gesessen, fast ausschließlich, zumindest im Agenturgeschäft, wo ich Zeit gegen Geld verkauft habe. Und diese Grundlage, die will ich halt nicht mehr haben, weil ich glaube, dass Zeit gegen Geld, das habe ich ja schon mal gesagt, die schlechteste Grundlage sein kann, irgendwie ein Business aufzubauen im Vergleich zu vielen anderen Businessmodellen, muss ich sagen. Also klar kannst du damit Geld verdienen, aber im Vergleich zu anderen Sachen, die deutlich skalierbarer sind, ist es vielleicht nicht das Beste. Gerade in Bezug darauf, dass auch rückblickend in den letzten 25 Jahren die Online-Marketing-Industrie es ja nicht geschafft hat, im großen Stil richtig auszubilden. Und eigentlich so die Agenturen, die Inhouse-Abteilungen und ein paar Universitäten natürlich, irgendwie einen Weg gefunden haben, eine Basisausbildung zu geben, aber so eine staatliche Ausbildung für richtige, ja, Massenzugang an Personal, an ausgebildeten Massenzugang zum Personal hat ja Online-Marketing nicht hingekriegt. Und dann Zeit gegen Geld zu verkaufen in einem Markt, wo es eigentlich nicht das richtige Personal gibt und wo dann das Personal, was da ist, auch noch denkt, dass sie alle sechsstellig verdienen müssen, das ist halt ein schwieriger Umstand, glaube ich. Und dem wollte ich mich nicht mehr hingeben. Ich wollte nicht mehr in dieses Hamsterrad rein. Und das heißt aber nicht, dass ich bei dem richtigen Geschäftsmodell, wo diese ganzen Parameter anders sind, ich nicht nochmal deutlich skaliere. Wir probieren natürlich irgendwie bestimmte Sachen aus, probieren ein Proof of Concept hinzukriegen. Und wenn irgendwo eine Traktion drauf ist und danach sehen sich ja die Menschen, muss man ehrlicherweise sagen, dann bin ich der Letzte, der nicht sagt, okay, da probieren wir nicht jetzt nochmal eine Skalierung reinzubringen und einfach zu wachsen. Aber es ist ja was völlig anderes, wenn du jetzt meinetwegen ein Rechercheteam aufbaust mit Leuten, die aus unterschiedlichsten Bereichen kommen können und die jetzt nicht auch sechsstellig irgendwie alle verdienen wollen, oder ob du eben Zeit gegen Geld verkaufst. Das mit der Traktion will ich nochmal erklären, und das ist für mich auch so die Grundlage dafür, dass ich eigentlich auch nicht so erschrocken bin, dass so viele Leute, die gerade speziell aus der Online-Marketing- und SEO-Industrie kamen, jetzt so auf diesen AI-Zug aufspringen. Alle sind auf der Suche nach irgendwas, was eine Traktion erzeugt. Entweder in Sachen Aufmerksamkeit, in Sachen Reichweite oder in Sachen eben auch Umsatz und auch Gewinn. Jeder sehnt sich danach, also wirklich jeder. Und bei vielen Leuten scheint das so zu sein, dass sie im Bereich AI, KI sich aktuell positionieren, zumindest eine Reichweite und eine Traktion in Social Media bekommen. Ob das immer mit Umsätzen verbunden ist, das vermag ich nicht zu sagen. Natürlich ist es ein anderer Ansatz, wenn jetzt ein Freelancer irgendwie im Monat durch das AI, KI-Thema jetzt meinetwegen 5.000 oder 10.000 Euro mehr Umsatz machen kann. Das ist schon wichtig. Die Frage ist, wie weit kann man das denn skalieren, weil es gibt auch in dem Bereich halt unglaublich wenig Fachleute, die man dann dazu nutzen kann, um dann das Wissen, was man als Freelancer hat, irgendwie so zu skalieren, dass du Zeit gegen Geld an den Kunden verkaufen kannst. Der Weg ist eigentlich genau derselbe und den will ich nicht gehen. Deswegen ist das für Freelancer total okay und ich gönne das auch jedem. Aber ich bin mehr auf der Suche nach Sachen, die ja auch skalierbar sind und die machbar sind außerhalb dieser Welt von Online-Marketing. Das ist natürlich mein Home-Turf, aber ich würde lieber eine Marke aufbauen oder ein Produkt entwickeln, ein Angebot entwickeln, was skalierbar ist und wo ich meine Marketing-Skills, die ich über 25 Jahre erworben habe, einsetzen kann, um den Erfolg dann zu fördern und zu skalieren, ohne dann auch zu wissen, ob das wirklich Traktion hat oder ob das Traktion schon, aber ob ich das denn wirklich auf die Straße kriege oder nicht. Weil wenn ich was in den vergangenen Jahrzehnten gelernt habe, dann ist es schon die Tatsache, dass es was vollkommen anderes ist, sein eigenes Business hochzuziehen im Vergleich zu dem, dass du Leute unterstützt, die ein eigenes Angebot haben, faktisch Kunden betreust. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Es fühlt sich auch völlig anders an, wenn du von dem Erfolg deines eigenen Unternehmens abhängig bist und dein eigenes Geld meinetwegen in SEA verbrennst oder das auch wirklich gut funktioniert, als wenn du das bei einem Kunden machst, wo ja vielleicht ein Retainer dranhängt, aber nicht so richtig eine persönliche Verantwortlichkeit und das Geld, was verbrannt wird, dann auch nicht deins ist, sondern das Geld vom Kunden ist. Ja, also mit dem Umbau bin ich unglaublich zufrieden und habe dadurch sehr, sehr viele gedankliche Freiheiten wieder bekommen, weil ich mich gerade um viele Themen der Personalführung nicht mehr so intensiv kümmern muss. Sehr viele Nebenbaustellen sind weg und diese Freiheit im Geist, die, also das ist die größte Errungenschaft in den letzten 2 Jahren, die ich jetzt irgendwie hingekriegt habe. Und ich muss jetzt eher aufpassen, dass ich nicht wieder freidrehe, weil ich neige dazu, wenn ich Freiheiten habe, unglaublich viele Ideen auszuprägen. Und da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht 1000 Ideen gleichzeitig verfolge, sondern mein großes Ziel ist, 3 Projekte zu haben, um die ich mich wirklich mit Herzblut kümmere. Alles andere ist zu viel. Und selbst 3 ist schon sehr, sehr sportlich, aber ich glaube, das kriege ich noch hin. Und dann entscheide ich natürlich, dass ich bestimmte Sachen abgebe, wenn eine Traktion auf einem bestimmten Bereich drauf ist. Ja, also wie gesagt, ich bin unglaublich zufrieden und es ist aus der Erfahrung natürlich so, dass Umbau immer bedeutet, gerade wenn du dich verkleinerst, dass das psychologisch schwierig ist. Verkleinern wirkt immer für dich auch irgendwann selbst so, dass es nicht läuft. Das ist eine Assoziation, die andere vielleicht von mir haben, die man aber auch irgendwie selbst für sich hat, weil man ja zurückbaut und das hat psychologischen unangenehmen Begleiteffekt und du musst dir immer einreden, für was du das machst, was eigentlich dein Ziel ist. Und das habe ich ganz gut hinbekommen und ich muss sagen, dass mein Ziel und meine Erwartung richtig war und dass die sich total erfüllt haben und deswegen bin ich zurzeit unglaublich glücklich. Was natürlich auch Tatsache war und da kommen wir jetzt auf ein anderes Thema, was ich in der letzten Woche oder vor 2 Wochen schon mal in Social Media auch ein bisschen verlautbart habe, ist, dass ich natürlich durch eine Krankheit, die ich im letzten Jahr hatte, ein bisschen mir natürlich auch um körperliche Sachen Gedanken machen musste und ein Teil meiner körperlichen Welt war natürlich ein Übergewicht, was ich mit mir rumgeschleppt habe, schon die letzten, will ich jetzt mal sagen, zumindest 15 Jahre habe ich deutlich über 100 Kilo gelegen und habe in der Spitze jetzt in der Krankheit 122 Kilo auf die Waage gebracht. Mein Internist hat schon vor vielen Jahren zu mir gesagt, Mensch, Herr Young, gucken Sie mal, dass Sie vom Gewicht runterkommen, weil so Sachen wie Fettleber, Bluthochdruck, Medikamentierung und so, das ist alles nicht so toll. Und das wird ja jetzt nicht insgesamt, also Sie können sicherlich alt werden, aber lebensverlängernd ist das alles nicht. Und so das Allgemeinbefinden leidet ja auch so ein bisschen drunter. Wenn es aber nicht so akut ist, dann kümmert man sich nicht darum so richtig. Also Menschen sind, glaube ich, unglaublich schlecht darin, abstrakte Gefahren wahrzunehmen. Das sehen wir ja auch im Bereich Klimaschutz, Klimawandel, dass die Menschen, wenn es sie nicht unmittelbar betrifft, einfach auch nicht den Spirit dafür entwickeln, jetzt irgendwas zu verändern, zumindest nur in kleinen Teilen etwas zu verändern. Und so ist es da auch. Also man nimmt ja nicht wahr, dass man 40 Kilo mit sich rumträgt und man nimmt diese Tablette oder diese 2 Tabletten gegen Bluthochdruck einfach so und macht sich so wenig Gedanken darum, weil insgesamt läuft es ja einfach. Wenn man sich aber mal bewusst macht und wir haben jetzt irgendwie, wir sind ein Haushalt, wo Katzen leben, deswegen sind die Leute, die jetzt vielleicht eine Katze zu Hause haben, jetzt eher gedanklich mehr in meinem Boot, wenn ich jetzt erkläre, dass wir immer so Katzenstreusäcke kaufen. Monatlich, ich weiß gar nicht wie viel, weil meine Frau das in der ersten Regel macht, aber ich glaube so monatlich werden wir schon für die Katzen so, also wir hatten 2 Katzen, jetzt 1 Katze, so einen Sack Katzenstreu kaufen und den muss ich natürlich immer so aus dem Auto holen, in den Keller bringen und so und deswegen weiß ich, was 20 Kilo sind. Darauf will ich eigentlich nur hinaus. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich komme jetzt nach Hause, habe 2 Säcke Katzenstreu gekauft und bringe die in den Keller, na Hut ab, 40 Kilo, das ist schon was. Und die trage ich einfach so mit mir rum, weil mein Körper das irgendwie aushält. Aber das ist schon eine Menge Moos, die du da vor allen Dingen natürlich an Fettanteilen mit dir rumträgst. Und die Auswirkungen auf den Organismus sind auch entsprechend. Naja, ich habe mir das jahrelang schön geredet, bin dann krank geworden und habe irgendwann die Erkenntnis gehabt, ja, da muss sich was ändern. Aber die Erkenntnis ist natürlich auch schon viele Jahrzehnte vorher da gewesen. Es ist ja so, dass es in so einem menschlichen Kopf immer so ein Wissen gibt und einen sachlichen Verstand. Also zu wissen, dass es schlauer wäre, normalgewichtig zu sein, das ist schon da. Aber das ist ja nicht immer so umsetzbar. Weil wenn ich irgendwie an einer Tafel Schokolade vorbeigehe und die mit mir anfängt zu reden, dann ist diese Stimme schon sehr, sehr einprägsam. Ja, so ein bisschen wie bei Dune, wo so Geistesbeeinflussung stattfindet. Ja, und so ist es natürlich bei mir auch gewesen. Ich habe eine ganze Menge probiert, ich habe eine ganze Menge Diäten gemacht und ihr kennt das ja. Hoch, runter, hoch, runter. Es geht mal so ein bisschen und dann geht es mal wieder nicht. Die besten Erfahrungen habe ich immer, muss ich sagen, mit Weight Watchers gemacht. Jetzt nicht hier in Gruppen, sondern mit einer App. Mir hat es unglaublich geholfen, irgendwie Empfehlungen für Lebensmittel mitzubekommen. Mir hat das Punktesystem unglaublich geholfen, weil es einfach Sachen gab, die mir gerne geschmeckt haben, wie gerade so Fleisch und so, die eben auch, zumindest wenn es Hühnerfleisch ist, 0 Punkte haben und damit du eigentlich essen kannst, was du willst davon. Das hat mir unglaublich geholfen. Diese Gruppen, da bin ich jetzt nicht so der Typ für, aber ja, das hat mir geholfen und zwar nur wegen der Punktezählerei. Hab's aber trotzdem nicht geschafft. Ich habe dann, ich glaube, immer mal so geschafft, 5 Kilo zu verlieren und bin dann aber immer wieder zurückgefallen und habe meine Ernährung nie so richtig umstellen können. Was denn für mich aber wirklich so ein Knackpunkt war, und ich sage jetzt mal Knackpunkt oder eine Chance war, ein Gamechanger war, gerade weil ich mir immer bewusst war, ich werde mich nicht operieren lassen. Ich hatte in meinem Umfeld immer Leute, die übergewichtig waren und die sich dann irgendwann durch das Übergewicht entschieden haben dazu, sich ein Magenband setzen zu lassen oder so einen Magenbypass setzen zu lassen. Und das war für mich immer ausgeschlossen. Also, dass ich mich jetzt operieren lasse und mich so ein Operationsrisiko hingebe, das stand für mich außer Frage, dass ich das nicht haben will, weil wenn da eine Komplikation kommt und irgendwie mir ein Teil vom Darm oder so am Ende des Tages oder vom Magen rausgenommen werden muss, da sind die Folgen, die da entstehen, einfach noch viel, viel größer gewesen für mich, als wenn ich jetzt denn doch Blutdrucksenker nehmen muss. Aber der Gamechanger war, dass irgendwann diese Abnehmspritzen aufgetaucht sind. Und das ist jetzt eine Sache, die ich vor, glaube ich, 1 oder 2 Wochen auf LinkedIn schon gepostet habe, wo ich, und das war ja auch mein Anliegen, eine ganze Menge Resonanz bekommen habe und Fragestellungen von Leuten, die da noch auf dem Weg sind, sich zu entscheiden. Und genau das war ja mein Anliegen, dass ich da ein bisschen helfen kann, weil ich stand, als ich das gehört habe, natürlich vor derselben Entscheidung. Ist das jetzt irgendwie gefährlich, wenn man das nimmt? Wie sind die Nebenwirkungen? Hat das wirklich Erfolg? Wie geht man damit um? Kommt man davon wieder weg? 1000 Fragestellungen, die in meinem Kopf waren. Aber dass es da war, war irgendwie schon zumindest eine Sache, wo ich sagte, ja, das ist eine Chance, die ich wahrnehmen will und eigentlich auch wahrnehmen muss, weil ich auf Normalgewicht wieder kommen will. Zumindest, und das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber von diesem Adipös weg in Richtung Übergewicht. Es gibt ja so nach dem BMI so eine Geschichte, wo das so unterteilt ist. Und ich musste irgendwie aus diesem Adipös in jedem Fall wieder raus, weil das eben gerade durch meine Krankheit eben auch jetzt präsenter wurde und mir vielleicht die rote Karte gezeigt wurde in dem Zusammenhang. Manchmal ist das ja wichtig, dass man so ein, ja, auch ein bisschen geschockt wird vom Leben, damit man bestimmte Entscheidungen trifft. Also gab es diese Nummer mit Wegovy oder mit Ozempic oder es gibt ja noch ganz viele andere Medikamente, die dann dieses Semaglutid heißt das, glaube ich, enthalten. Und für mich war klar, ich würde vielleicht jetzt nichts nehmen, was völlig neu am Markt ist, aber da dieses Ozempic für Diabetiker ja schon lange erprobt war, ich glaube, es gibt es ja schon 16 Jahre am Markt, war ich da schon ein bisschen beruhigter. Und wie bei zum Beispiel Sachen wie Viagra ist ja das Medikament auch entwickelt worden für eine Behandlung, die eigentlich auf einem ganz anderen Bereich stattgefunden hat. Und dann ist festgestellt worden, hey, das hat halt ja Wirkung auf Erektion oder hat Wirkung eben auf das Hungergefühl. Und bei Ozempic war es eben auch so, dass irgendwelche Leute festgestellt haben in Studien, dass die Leute, die diese Medikamente genommen haben, eben nicht alle, aber zum großen Teil eben innerhalb von einem halben oder einem Jahr 10% ihres Körpergewichts verloren haben. Und für viele Leute haben sich dann wieder gedacht, okay, warum oder könnten wir dieses Medikament nicht einsetzen, eben auch zur Gewichtsreduktion? Und da auch wieder der Hinweis auf das, was gerade im Online-Marketing durch AI und auf der Welt stattfindet, probiert diese Assoziation zu finden, genauso wie es da jetzt auch so war mit Ozempic und Abnehmen und könnte man nicht mit demselben Ansatz in eine andere Richtung gehen. Das probiere ich zumindest für mein Leben irgendwie, auch für mein Geschäftsleben irgendwie ein bisschen zu adaptieren. Und hier war es auch so. Ich habe natürlich ein bisschen Schiss gehabt, habe das ein bisschen Monate vor mir hergetragen und habe mich informiert und habe mir YouTube-Videos angeguckt von Leuten, die da auch drüber berichtet haben, wie es ihnen ergangen ist. Und habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ich mache das jetzt einfach. Bin zum Arzt gegangen, weil diese Sachen musst du zwar selbst zahlen. Und nach meiner Erfahrung mit Wegovy zumindest ist es so, dass diese ersten 3 Spritzen, die du holst, also du holst immer eine Spritze, da sind 4 Dosen drin, das hält einen Monat. Du gibst dir das wöchentlich irgendwie so subkutan, so in die Hautdecke so faktisch, in die oberste Hautschicht. So wie Thrombosespritzen, falls du sowas schon mal bekommen hast. Und dann hält so eine Spritze immer 4 Wochen. Und eine so eine Spritze kostet, oder hat mich gekostet, die ersten 3 Dosen, also die ersten 3 Spritzen kamen jeweils 178 Euro. Und die letzten beiden Steigerungen kosten, glaube ich, 238. Das heißt, mit den Kosten musst du rechnen, zahlt auch keine Kasse. Das ist anders als in anderen europäischen Ländern, wo das schon anerkannt wird, was auch schlau ist, weil die Folgekosten von Übergewicht, glaube ich, höher sind als die Kosten für so eine Spritze, wenn du es eben durchhältst oder das eine Chance ist. Aber man muss sich ja mal sagen, da ist auch eine Mega-Industrie dabei. Also die Industrie im Lebensmittelbereich, die dich dazu bringen, fett zu werden oder übergewichtig zu werden, die ist ja unglaublich groß. Also geh doch mal in den Supermarkt rein und guck mal ganz bewusst in die Regale. Was sind die größten Regale? Das meiste ist Alkohol und ich glaube, also entweder noch größer oder gleich dahinter, sind es halt Süßigkeiten oder Lebensmittel überhaupt, die einen hohen Zuckeranteil haben oder einen hohen Fettanteil haben. Paradebeispiel dafür ist Nutella, was ich jetzt überhaupt gar nicht mehr essen kann, weil da einfach Fett und Zucker zusammenkommen und mein Magen das jetzt überhaupt nicht mehr hinkriegt. Also geh mal bewusst rein in so einen Supermarkt und guck dir das mal an. Das ist wirklich, wirklich krass. Das musst du selber zahlen. Das zahlt keine Kasse für dich. Da war ich jetzt stehen geblieben. Das war für mich aber immer ein Preis, den ich auf jeden Fall bereit wäre zu tragen und der ja auch ein bisschen kompensiert wird dadurch, dass du weniger isst. Also Lebensmittel kosten auch Geld. Essen gehen kostet auch Geld. Und wenn du eben die Vorspeise in einem Restaurant weglässt, ich glaube, so 50 Euro locker sparst du da auch nochmal ein. Also zumindest ich in meinem Leben würde da 50 Euro locker nochmal einsparen. Und das rechnet sich so ein bisschen gegen. Dann sind es eben nicht 178 Euro, sondern sind, wenn du 80 Euro einsparst, nur noch 100 Euro. Aber wenn ich auch sehe in meinem Leben, was ich so insgesamt für Mist ausgegeben habe oder immer noch ausgebe, dann kann ich einfach für so einen Versuch auch mal 100 Euro ausgeben. War zumindest mein Ansatzpunkt in dem Thema. Ja, dann bin ich zum Arzt gegangen. Der Arzt guckt natürlich, hast du irgendwelche Erkrankungen, die mit deinem Gewicht zu tun haben oder die irgendwie was mit Zuckererkrankungen zu tun haben und guckt auf dein BMI. Also das sind die beiden Entscheidungskriterien, die dir ein normaler Arzt zumindest bescheinigen muss, um dir ein Rezept auszustellen, ob du einen BMI über 30 hast. Oder ob du eine Krankheit hast, die irgendwie durch Gewichtsreduktion maßgeblich beeinflusst werden kann. Und dann kriegst du relativ einfach so eine Verschreibung. Da wird es natürlich auch unglaublich viele Ärzte geben, die das einfach so machen, weil wer kontrolliert das, muss man ehrlicherweise sagen. Mir war aber wichtig, dass ich zu einem Arzt gehe und das jetzt auch begleiten lasse. Dass ich, wenn ich doch Probleme haben sollte, dass ich irgendwo hingehen kann und mir jemand helfen kann. Das ist schon unglaublich wichtig gewesen. Und ich werde auch in der Folge noch erklären, warum die Entscheidung auch wichtig war, das begleiten zu lassen. Also bin ich zum Arzt gegangen, habe mir das Rezept geben lassen, bin dann zur Apotheke gewatschelt und habe ja mir das Wegovy geholt. Hatte da natürlich ein bisschen Angst, dass Ja, dass irgendwie nicht so verfügbar ist, dass du den Monat anfängst und dann der nächste Monat irgendwie du gar keine Spritze kriegst, weil es ja schon so war, dass zumindest Ozempic also zumindest vor einem Jahr oder so, extrem verknappt war, weil so viele Leute eben schönheitsmäßig diese Spritze irgendwie geordert haben, egal was die denn gekostet haben. Und ja, das wollte ich so ein bisschen verhindern, aber der Apotheker hat mir da auch ziemlich schnell die Angst genommen, dass das sehr gut verfügbar ist. Ich hatte auch in Amerika gehört, da gibt es ja so eine Gesetzgebung, dass wenn du bestimmte Medikamente nicht mehr herstellen kannst als Hersteller, obwohl der Markt einen größeren Bedarf hat, dass du deine Patente dann an Drittanbieter auslagern musst, damit die das eben auch produzieren können. Ich glaube, das wird dann jährlich geprüft nochmal, ob denn die Verfügbarkeit von dem Originalhersteller oder Patentinhaber, ob die noch gegeben ist oder ob die Verfügbarkeit wiederhergestellt werden kann und dann wird das auch wieder zurückgezogen. Aber es ist so, dass diese Drittanbieter die Knappheit irgendwie beseitigt haben und auch der Originalhersteller natürlich ein Interesse daran hatte, diese Knappheit zu beseitigen und diese Medikamente selbst herzustellen, um diese Drittanbieter wieder aus dem Markt zu verdrängen. Und so kam es dann anscheinend auch, dass diese Sachen eben ganz gut verfügbar waren. Ja, ich habe dann angefangen damit und muss sagen, dass ich das nicht nur mit der Spritze gemacht habe, sondern das eben mit dem, was am besten gewirkt hat vorher bei mir, nämlich mit Weight Watchers kombiniert habe. Wieder nur über die App und über Punkte zählen, nicht über die Gruppen, weil es natürlich für mich auch klar war, dass ich meine Ernährung umstellen muss. Es geht nicht einfach nur so, dass ich diese Spritze nehme und dann ist super, sondern es ist natürlich klar, dass irgendwas in meinem Lebenswandel auch sich verändern muss, damit ich irgendwann von dieser Spritze auch die Chance habe, wieder wegzukommen. Wenn ich das nicht schaffe, dann ist das halt schwierig. Das wusste ich. Aber wo ich rauskomme, weiß ich bis heute nicht. Eins war klar, als ich mir die erste Spritze gesetzt habe, zu Anfang spürte man irgendwie gar nichts. Also ich habe immer an einem Freitag angefangen oder spritze mir jetzt auch immer am Freitag noch das Mittelchen und habe dann am Freitag eigentlich überhaupt nichts gespürt und habe gesagt, no, das ist ja easy. Und am Samstag sah dann die Welt schon anders aus. Ein bisschen plümmerant ist mir geworden. Also das war so die erste Folgeerscheinung, die ich hatte, dass mir jetzt nicht richtig kotzübel war. Aber so ein leichtes Unwohlsein hat sich schon eingeschlichen, was natürlich dazu führt, dass du schon automatisch weniger isst. Aber was sofort merklich war, dass diese Heißhungerattacken auf Süß, auf Fett und auf alles das, was ungesund war, was ich vorher gegessen habe, weg waren. Also diese Stimme im Kopf, die dir denn in Supermärkten gesagt hat, hey, nimm mich, saure Gummibären oder so, ja, dieser ganze Scheiß, der da irgendwie liegt, oder die Chipstüte, die dann irgendwie einen Mund bekommen hat und angefangen hat, mit ihr zu sprechen, die waren plötzlich weg. Also das stimmte total von der Voraussage und das war auch faszinierend. Das war auch die beste Erkenntnis, die ich so hatte und habe gedacht, okay, wenn das jetzt so passiert, das ist ja so, als wenn du jetzt hier irgendwelche Drogenersatzpräparate nimmst, dieses Verlangen nach der Droge irgendwie minimieren oder ganz abschalten. Und das war ganz cool. Ja, also ich habe es dann kombiniert und habe es geschafft, lange Rede, gar keinen Sinn, innerhalb von 3 Monaten, ja, ich glaube, 15 Kilo zu verlieren und dann innerhalb von 5 Monaten habe ich es geschafft, unter die 100 zu kommen. Ich hatte ja gesagt, 122 war mein Ausgangskampfgewicht und bin jetzt irgendwie so im 5. Monat und habe jetzt so es geschafft, so dauerhaft unter die 100 zu kommen. Merke aber auch, dass es jetzt langsamer wird. Das liegt ein bisschen daran, dass ich natürlich noch dieses Fatigue-Syndrom habe, so als ja, Long-Covid-Syndrom und ich jetzt nicht so richtig mit Sport anfangen kann. Ich glaube, wenn man das mit Sport kombinieren würde oder mit körperlicher Aktivität, dann würde das nochmal deutlich schneller nach unten gehen. Aber das geht bei mir jetzt nicht so. Deswegen schaffe ich jetzt so innerhalb eines Monats vielleicht 1 Kilo, wovon mir ja viele Leute auch sagen, dass das eigentlich ein gesundes Abnehmen ist. Und vielleicht ist das auch so richtig. Aber man probiert ja ziemlich schnell an das Ziel zu kommen und ein bisschen zu schummeln, weil das ja auch, ja, man will das abgehakt haben, das Thema. Ziel erreicht und Punkt und sich dann eher darum kümmern, wie kommt man wieder weg davon, ist vielleicht viel interessanter. Dieses Wegovy läuft so ab, dass du nicht nur alle 4 Wochen dir eine Spritze setzt oder jede Woche eine Spritze setzt, sondern der Hauptswitch ist immer, dass du alle 4 Wochen die Dosis erhöhst. Also es bleibt immer noch bei 4 Spritzen, aber du erhöhst immer die Dosis. Und das startet bei 0,25, geht dann über 0,5, 1, 1,7 und 2,4 Mikrogramm oder was immer auch die Teilung da ist. Und ich muss sagen, dass ich bis 1 ganz gut durchgekommen bin. Ich habe natürlich immer den Tag nach der Spritze immer so ein leichtes Unwohlsein gehabt. Habe das aber grundsätzlich ganz gut verkraftet. Bei dem Sprung von 1 auf 1,7 muss ich sagen, habe ich ziemlich gelitten. Da habe ich wirklich 3 Tage gehabt, in denen es mir richtig, also auch wieder nicht, dass ich so mich übergeben musste, aber wo mir richtig, richtig schlecht war, so richtig übel. Und wo ich natürlich dann auch wenig gegessen habe, wo das mit dem Gewicht auch runtergegangen ist, aber wo ich mich echt schlapp gefühlt habe. Und da war auch so ein bisschen der Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, so nach 4 Monaten und mit dieser Erhöhung, ey Marco, du musst jetzt ein bisschen aufpassen auf das, was du isst. Ich habe unglaublich wenig gegessen, habe dann auch wenig Zucker zu mir genommen, fast gar keinen Zucker zu mir genommen. Man muss auch, muss ich dazu sagen, ein bisschen aufpassen, dass man genug trinkt, weil es ist nicht nur so, dass der Hunger weg ist, sondern auch dieses Gefühl, Durst zu haben, ist auch nicht mehr so richtig da. Da muss man sich auch so ein bisschen überwinden. Und ich hatte schon das Gefühl, dass jetzt bestimmte Sachen der Schlappheit jetzt nicht am Fatigue gelegen haben, sondern ich einfach nicht genug Energie hatte, die ich mir zugeführt hatte und dadurch der Körper schlapper wurde. Dann habe ich angefangen, so ein bisschen wieder normaler zu essen, habe mir eben auch mal einen Schokoriegel gegönnt, wenn ich denn Lust darauf hatte. Und dann habe ich gemerkt, ja, kam natürlich so die Kraft so ein bisschen wieder, immer noch ein bisschen reduziert durch das Fatigue, ja, aber es war wieder am normalen Level. Man hat aber nicht so stark abgenommen. Das ist auch normal, sagt ja auch jeder Ernährungswissenschaftler. Und wenn dann Sport dazu kommen würde oder irgendwelche anderen Aktivitäten, dann glaube ich, würde das auch nochmal radikaler runtergehen. Muss aber vielleicht gar nicht. Ich glaube, ein Punkt in dieser ganzen Geschichte ist eben, dass man nach den anfänglichen Erfolgen, die man sicherlich feiern kann, dann irgendwann auch vielleicht eine gewisse Ruhe damit entwickelt und sich in eine gewisse, ja, Normalität entwickelt und sich dann irgendwann Gedanken macht, ja, wie kommt man denn weg davon? Aber muss man überhaupt weg davon? Also ich stelle mir die Frage gar nicht, wenn ich diese Spritze jetzt absetze und es kommen diese Stimmen wieder und ich kriege diesen Jojo-Effekt, dann wäre der Preis jetzt nicht, dass ich, glaube ich, das weglassen würde und dann wieder übergewichtig werden würde, sondern würde ich die Spritze halt weiternehmen. Also so ist Stand jetzt zumindest. Was eine Folge war, die sehr erfreulich war und wo ich eigentlich auch hin wollte, ist, dass sich mein Blutdruck wieder normalisiert hat, auch ohne Sport. Also Sport hätte sicherlich nochmal noch positiver beeinflusst, aber auch ohne Sport ist mein Blutdruck deutlich wieder besser geworden. Das ist eben auch ärztlich begleitet. Ich führe da so ein Tagebuch und ich bin da noch nicht ganz weg von den Medikamenten. Man muss da auch ein bisschen aufpassen, aber ich bin auf einem guten Weg. Also ich habe vorher irgendwie 2 Pillen genommen am Tag, um meinen Blutdruck zu senken und bin jetzt noch bei einer halben Pille. Und es ist jetzt auch manchmal so, dass mein Blutdruck jetzt so ein bisschen nach unten abrauscht und mir dann schwindelig wird. Da muss ich halt eben kontrollieren. Und du kommst natürlich irgendwann in so eine Übergangsphase, wo der Körper vielleicht schon bereit ist, auf das Medikament vollkommen zu verzichten. Du es aber nicht merkst und dann natürlich der Blutdruck von 120 auf meinetwegen 109 runterrauscht und dann ist schon ein bisschen schwierig. Und ich habe da ein bisschen Schiss auch vor, dann ohnmächtig zu werden irgendwie, wenn ich draußen rumlatsche. Aber da muss man halt gucken. Dazu ist die ärztliche Begleitung, was ich sagte, eben auch unglaublich wichtig, dass das beobachtet wird und dass dann auch mit ärztlicher Unterstützung dann das auch so reduziert werden kann, dass irgendwann hoffentlich die Medikamentierung ganz wegfällt. Das ist zumindest mein Ziel. Und dann habe ich so die erste Etappe ja auch erreicht. Für alle Leute, die jetzt nur Online-Marketing hören wollten, ey, so sorry. Das ist halt meine Lebensgeschichte. Und das ist jetzt wirklich nur für Leute gewesen, die daran interessiert waren, wie dieses Wegovy wirkt und was das für Einflüsse hat. Ich muss dazu sagen, dass ich ein paar Leute in meinem Umfeld habe, die auch so die Medikamente nehmen. Nicht alle nehmen Wegovy. Andere haben auch andere Medikamente noch genommen. Also nicht Ozempic, sondern alles, was noch so auf dem Markt ist. Ich glaube, Mojaro oder so gibt es da noch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Wort ist. Viele haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht und haben auch sehr gut und sehr schnell abgenommen. Also wenn ich jetzt sehe, dass ich jetzt innerhalb von 5 Monaten 23 Kilo abgenommen habe, dann ist es ja deutlich mehr als die 10%, die eigentlich in den Studien so bewiesen wurden. Aber ich glaube, da haben die Leute sich auch normal weiter ernährt und ich habe es jetzt kombiniert mit eben Weight Watchers. Das ist natürlich nochmal ein Beschleuniger. Aber es bleibt natürlich nicht so. Und aber die Leute, die in meinem Umfeld jetzt auch die Mittel genommen haben, davon haben zumindest 90% auch wirklich so in der Preisklasse verloren wie ich jetzt. Gerade wenn sie noch viel Sport gemacht haben oder wenn sie eben die Ernährung umgestellt haben. Das war so das Normal. Ich habe aber auch ein paar Leute vereinzelt kennengelernt, die, wo das gar nicht gewirkt hat. Ich weiß natürlich nicht, wie denn die Ernährung weitergegangen ist, ob die normal sich weiter ernährt haben und dann einfach denen nur ein bisschen schlecht war und dadurch nichts passiert ist. Also so wie es eigentlich auch in den Studien bekannt ist und wie es auch in den Beipackzetteln drin steht, es wirkt nicht bei jedem. Das muss man auch so sagen. Was immer wieder faszinierend ist und was ich feststelle, ist halt, wenn du offen mit so einem Thema umgehst und das ist ja mal so eine Entscheidung, trage ich das jetzt in die Öffentlichkeit oder trage ich das nicht in die Öffentlichkeit, wenn du offen mit so einem Thema umgehst, dann kriegst du einfach Feedback von Leuten, die auch irgendwie an dem Thema andocken zurück. Das habe ich schon irgendwann in frühen Tagen, als ich nicht mich persönlich, aber durch ja, familiäre Begebenheiten, ich mich mit Panikattacken irgendwie auseinandersetzen musste, gemerkt, wenn du offen damit umgehst, merkst du erstmal, wie viele Leute da draußen Panikattacken haben und wie cool dann Gespräche sind, wenn du offen mit offenem Visier über so eine Sachen reden kannst. Und genau dasselbe ist eben mit so einem Abnehmspritzen. Ich glaube, dass das schon cool sein kann. Ich nehme natürlich auch da draußen wahr, dass Leute wie Olli Pocher und so diese Abnehmspritze nehmen, wo man denken kann, hat er das überhaupt nötig? Ich sehe sehr viele Leute, die dann sehr pikiert darüber sind und dir erzählen, was, wie gefährlich das alles ist und so. Da gebe ich überhaupt nichts mehr drauf, muss ich sagen. Jeder muss selbst entscheiden, ob er das nimmt oder ob er das nicht nimmt. Ich glaube, was mich wirklich ärgert in dem Zusammenhang, ist, dass Leute, die noch nie übergewichtig waren, also, und da ist Olli Pocher jetzt nicht der, der sich da rausgetan hat, aber es gab schon ein paar, die ich in irgendwelchen Talkshows auch gesehen habe, die ich noch nie gesehen habe, dass sie in den letzten 30 Jahren Gramm zu viel hatten, dass die sich darüber anmaßen, jetzt zu entscheiden, wie wichtig das für einen Übergewichtigen sein kann. Und noch viel schlimmer ist ja, dass die Leute, wenn die dann 30, 40 Kilo abgenommen haben und man das denen ja auch ansieht, dass die dann sagen, du siehst aber nicht gut aus. Ich muss sagen, diesen Reflex hatte ich auch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Markus Toba sehe, liebe Grüße gehen da nicht raus, als der abgenommen hat, ohne diese Abnehmspritze, sondern einfach nur, weil er seine Ernährung sehr, sehr konsequent umgestellt hat. Und herzlichen Glückwunsch dafür. Alle Leute, die das schaffen, das ist die erste Wahl, muss ich dazu sagen. Nicht wie Govi ist die erste Wahl, sondern so konsequent für sich selbst zu sein, sein Leben umzukrempeln und seine Ernährung umzukrempeln, das ist erste Wahl. Aber als ich den Markus das erste Mal gesehen habe, nachdem der so viel abgenommen war, habe ich auch gedacht, oh, der sieht aber schlecht aus. Es ist so, ich glaube, es ist eine total menschliche Reaktion, dass man denkt, wenn Leute viel Gewicht verloren haben, dass die irgendwie krank sein müssen oder dass es denen schlecht geht. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Und man gewöhnt sich ja auch dran. Und wenn ich jetzt Markus sehe, denke ich, hey, der sieht kerngesund aus. Aber so die erste Reaktion, sich davon leiten zu lassen, das ist schon immer schon so, dass ja auch bei mir das so war, dass der Reflex so war, ah, sieht ja schlecht aus und so, oder was hat er denn jetzt? Und da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe mich darüber schon geärgert, natürlich, wenn Leute das so ein bisschen in Talkshows erzählt haben. Aber wenn ich mir an die eigene Nase fasse, ist das natürlich nicht sehr viel anders. So, abgehakt das Thema Wegovi in dieser Runde. Was ich nochmal thematisieren will und was ich auch in einem Magazinbeitrag ein bisschen probiert habe zu thematisieren, ist meine Sicht auf diese ganze Veränderung durch AI und KI. Ich will ein bisschen rausstellen, dass mich diese Verbissenheit in diesem ganzen Thema so ein bisschen nervt. Ich probiere mir da einen offenen Blick zu behalten und einfach ja offen auf diese Sachen raufzublicken, auch wenn das vielleicht nach außen manchmal nicht so wirkt. Ich weiß nicht, wenn man was schreibt, sieht es für andere oftmals natürlich auch so aus, wie ich das von anderen auch wahrnehme, dass man andere überzeugen will. Das ist aber in meinem Fall gar nicht so. Und ich probiere einfach auch so zu schreiben, auch reflektiert zu schreiben und Sachen zu ändern, bevor ich jetzt auf die Posten-Taste drücke. dass der Anschein auch nicht entsteht, mich da positionieren zu wollen in irgendeiner Form, sondern mein Anliegen ist einfach, dass ich meine eigenen Intentionen, und die sind wirklich sehr persönlich, basieren auf dem Kontext, den ich die letzten 25 Jahre für mich selbst ja gewonnen habe und auch auf dem, was ich gerade jetzt so konsumiere, dass ich einfach eine Perspektive beisteuern will, die vielleicht wichtig sein kann. Und die ist eben nicht darauf ausgelegt, ausschließlich, dass AI eine megamäßige Errungenschaft ist, sondern ich bin, wie ihr alle da draußen, sehr, sehr interessiert daran und bin auch oftmals fasziniert davon, was da passiert. Bin auch manchmal erschrocken oder ein bisschen auch, habe Respekt vor der Zukunft, was mein eigenes Business anbelangt. Aber mein Haupt, also das, was so hauptmäßig bei mir durchschlägt, ist jetzt nicht der technische Aspekt und wo es so hingehen kann. Na doch, schon hingehen könnte schon, aber wenn ich das, ich will das nicht so in der Tiefe beleuchten, sondern ich stelle mir die grundsätzliche Frage, wie bedingt sich denn alles? Und die entscheidet darüber, was ich eigentlich in Zukunft mit diesen ganzen, mit dem Wandel machen werden, was ich machen werde. Und die, das größte Fragezeichen habe ich nach der ersten Faszination in Sachen oder die größte Erkenntnis, die ich so in mir habe, mit großen Ausrufezeichen, die dahinter blinken, ist wirklich die Tatsache, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist im Ungleichgewicht, was auch nicht so eingefangen werden kann und wo die Leute sich was schönreden, was nicht da ist. Und das basiert darauf, dass wir ja ein Internet haben, was auf Webseiten basiert. Das war immer so die Basisgrundlage, die wir hatten. Das muss nicht der Stand aller Weisheit sein und der letzte Schluss sein, aber das ist die Basis, die sich über die letzten 20 Jahre mit Aufkommen des Internets irgendwie so ausgeprägt hat. Da sind wir sicherlich einig. Und jeder hat so, wenn er eine Firma hat, eine Unternehmung hat oder ein Angebot platzieren will am Markt mit einem Online-Shop oder einer Webseite oder auch nur einer Visitenkartenpräsenz, das Anliegen, das Sein, dass das, was er macht, möglichst gut auch optisch dargestellt wird und somit Reize auslöst, die wir Menschen empfangen können und die wir auch verarbeiten können. Und dazu gehören natürlich in erster Linie virtuelle und visuelle Reize, aber eben auch Reize, die ja akustischer Natur sein können, die natürlich auch in puncto Inhalt sein können, also auch Textinhalte, aber die funktionieren natürlich auch dadurch, dass man irgendwann diese erste Visualisierung auf das echte Leben überträgt. Das heißt, irgendwann, wir haben hier in Berlin so Tropical Island, so ein Spaßbad, was in so einer alten Zeppelin-Halle entstanden ist. Dann gucke ich, wenn ich mich informiere, auf die Seite, kann mir das alles angucken, die Preise, wie sieht es denn da aus, was haben die für Attraktionen etc. pp. Und irgendwann trifft das ja auf die Welt, dass ich da vielleicht hinfahre und eine Emotion damit verbinde und jetzt nicht nur Visualisierung habe in Form von Reizen auf der Seite, sondern eine größere 3D-Visualisierung, was ja nochmal was völlig anderes ist, als wenn du ein Bild siehst in 2D und wenn du plötzlich Gerüche hast, wenn du Geräusche hast, wenn du Erlebnis hast, wenn du weißt, wie das Wasser auf der Haut irgendwie dir gut tut, entweder weil es zu kalt ist im Winter oder weil es zu warm ist im Sommer. Diese ganzen Empfindungen, die sind ja irgendwann prägend, um eine Marke auszubilden, um ein Empfinden, um ein Produkt so zu hinterfüttern, ob es toll ist oder ob es nicht toll ist. Und das ist die Basis, die aktuell da ist. Jetzt kommt AI um die Ecke und will uns weismachen, dass wenn die ganzen Seiten, die jetzt Angebote in einer schon nicht volldimensionalen Form darstellen, dass das jetzt der Weisheitsletzte Schluss ist, dass diese schon mangelhaften Darstellungen auf Internetseiten nochmal reduziert werden auf Basis von aktuell in großen Teilen nur Text. Also nur Basisdaten. Also alles, was ich gerade aufgezählt habe, ist nicht mehr da. Nicht mal diese Basis von Markenbildung, die auf Webseiten funktioniert. Das ist alles nicht mehr wichtig. Das wird uns aktuell eingeredet, weil man denkt, dass diese AI ja so super intelligent ist. Ist das so? Nee, in meiner Welt ist das überhaupt nicht so. Sondern Marken oder Empfindungen oder große Produkte, die da draußen irgendwie auch, wir waren bei der Skalierung, auch skaliert umgesetzt werden können, die können nicht nur, erstmal sowieso nicht nur auf einen Marketingkanal schielen, wie jetzt in unserem Fall jetzt der Suchmaschinenoptimierung. Da ist ja dieses Thema unglaublich groß, jetzt zu sagen, nennen wir es SEO oder nennen wir es Geo, weil es entweder in Suchmaschinen stattfindet oder in generativen Geschichten stattfindet oder in Chatbots stattfindet oder in LLMs stattfindet. Aber das ist doch, ich meine, ist es bei euch nicht auch so, dass ihr euch fragt, diese Eindimensionalität soll jetzt das Internet der Zukunft sein? Und jetzt sagt ihr vielleicht, nee, ist es ja nicht. Es gibt ja noch die Webseiten, aber nee, die Menschen wollen es möglichst einfach haben. Das haben wir ja auch gelernt. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ich kenne sehr viele Leute, die denken, okay, die Zusammenfassung, die jetzt da oben in AI Overviews geschrieben wird, das ist jetzt, das ist der Weisheitsletzte Schluss. Wenn da drin steht, ich müsste ins Tropical Island fahren, weil es super toll ist, dann fahre ich dahin. Ohne zu wissen, wie es aussieht. Da kann man natürlich sagen, ja, da kommen noch ein paar Sachen dazu. Aber faktisch ist es doch so, dass wenn die Leute, und das passiert ja, nicht mehr auf die eigentliche Seite vom Tropical Island gehen, wo jemand ja dafür da ist, diese Seite zu pflegen, vielleicht Neuigkeiten einzustellen und jetzt mit Herzblut für sein Thema und für sein Angebot zu brennen, dass das einfach geklaut wird und jetzt irgendwie von irgendwelchen Suchplattformen abgenommen wird. Was ja im Endeffekt, wenn die Leute den kurzen Weg gehen, dazu führt, dass diese Seiten zumindest über die Suchmaschinen überhaupt nicht mehr besucht werden. Da kratze ich mir am Kopf und denke, das kann doch nie richtig sein. Ist das das, was uns Menschen ausmacht, dass jetzt eine Plattform, da geht es um Monopolisierung, aber da geht es auch natürlich darum, welcher Träger angeboten wird, dass das jetzt der Weisheits, dass das jetzt der Schluss ist. Das glaube ich halt nicht. Sondern ich glaube, dass wenn die uns in diese Richtung zwängen, dann muss es noch einen anderen Weg geben. Ich bin so ein Typ, bei dem gehen die Alarmglocken an und denke, also ich habe in meinem ganzen Leben immer schon Respekt davor gehabt, in eine Einbahnstraße reinzulaufen, wo es nicht mehr weitergeht. Und mit AI habe ich das wirkliche Gefühl, wir laufen in eine Einbahnstraße rein und wir merken gar nicht, dass die Musik da draußen weiterhin stattfindet und die Blumen immer schöner werden, aber die AI, die Leute, die da jetzt weiter mitrennen, immer in so einen kleinen weiteren Funnel reingezogen werden, der irgendwann endet und dann geht es nicht mehr weiter, weil alle erzählen ja, dass es irgendwann diese allgemeinwissende AI gibt. Also diese, wie nennt sich das? Keine Ahnung, gibt es ja so einen Begriff für, diese allumfassende Weisheit. Keine Ahnung, Generative AI oder so? General AI? Keine Ahnung. Also es gibt ja was, diese Vision davon, dass irgendwann eine AI da ist, die alle deine Fragen beantworten kann und faktisch das darstellen kann, was ja das Tropical Island jetzt ausmachen würde. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wenn jetzt gar kein Tropical Island, wenn keine Internetseite mehr da ist und keiner mehr da ist, der mit Herzblut das so darstellt, wie wir Menschen Emotionen zumindest in 2D empfinden können, welche Daten sollen denn da kommen? Dann sind die Daten irgendwann weg, weil der Webseitenbetreiber oder der Anbieter, nämlich Tropical Island, irgendwann sagen wird, er ist unwirtschaftlich oder er glaubt eben an die AI-Geschichte und schaltet dann seine Seite ab. Oder sorgt zumindest nicht mehr dafür, dass die Angebote aktuell gehalten werden, dann sorgt das dafür, dass die Suchmaschine, die AI, die LLMs immer dümmer werden und dann keine neuen Daten mehr kriegen. Es könnte auch so sein, dass ja, Tropical Island sagt, ja, wir haben zwar noch eine Webseite, aber wir wollen gar nicht mehr, dass diese neuen Crawler jetzt irgendwie unsere Inhalte ständig klauen und jetzt mit dem arbeiten, was wir da eigentlich darstellen und sagen durch entsprechende technische Maßnahmen, nee, wir wollen nicht mehr, dass ihr das macht, wie es jetzt eine Cloudflare zum Beispiel schon generell gemacht hat, dass sie irgendwie, und sie stehen für 20%, was ich so gelesen habe, des allgemeinen Suchtraffics, dass die gesagt haben, nein, die Bots, die wir identifizieren können, die von AI-Crawlern kommen, die lassen wir nicht mehr durch. Da kann natürlich ein Geschäftsmodell hinterstecken, aber wenn das einfach nur ein Datensicherungsmoment ist, dann kann das ja auch passieren. Okay, jetzt fehlen 20% des weltweiten Traffics, die über Cloudflare jetzt irgendwie abgefedert werden, dann ist die AI, die ja anscheinend so super intelligent ist, um 20% dümmer. So kann man ja davon ausgehen. Jetzt probieren die ja trotzdem weiterhin irgendwelche Daten zu bekommen. Weil wenn die was sind, dann sind die total bullish auf Daten. Und jetzt gucken die auf anderen Engines, die auch irgendwie die Daten gecrawlt haben, wo sie Daten noch herkriegen, die ja auch den Zeitstempel haben, der ohne die ausgesperrte Tropical Island-Seite stattgefunden hat. Und so lernen die diese künstliche Intelligenz lernt immer weiter von der Dummheit von anderen Quellen und wird damit ja nicht schlauer, sondern wird immer dummer. Und das ist jetzt nur so eine Übungsannahme. Das ist das, was ich denke. Und was ich noch denke, ist, dass in diesem ganzen Spiel dieser aufstrebenden AI-Firmen, die da jetzt aktuell stattfinden, nur einer eigentlich die Möglichkeiten hat, um da wieder rauszukommen, zumindest für die Suche, und das ist Google. Und nicht, weil die unglaublich, also viel besser sind, doch, die sind sehr viel besser. Weil sie in den vergangenen Jahren eben unglaublich daran gearbeitet haben, durch zum Beispiel EAT, Vertrauen und Markenbildung irgendwie darzustellen, Algorithmus darzustellen. Und weil sie ein Universum gebaut haben an Assets, die in unterschiedlichsten Lebensbereichen vorkommen. Sie haben zum Beispiel den Chrome gebaut, um jetzt Browser-Daten abzufangen. Das wissen wir ja nach den Leaks. Sie haben Android gebaut, um auch in anderen Devices irgendwie noch die Informationen abfangen zu können. Sie haben Google Maps gebaut, um sehen zu können, wie Verkehrsverhalten stattfindet oder wie Leute sich von A nach B navigieren, wo irgendwelche Staus sind. Sie haben eine Personalisierung eingeführt, sodass sie auch rückblickend sehen können, wie denn das Suchverhalten von jedem Einzelnen da ist, und können das alles miteinander verbinden, diese ganzen kleinen Assets, auch die ganze Firmenpräsenzen, die in Google liegen und so, die führen ja alle dazu, dass unglaublich viele Daten da sind, die dann durch AI entsprechend verbunden werden können. So ist die richtige Bezeichnung. Und die Assets hat kein OpenAI, hat kein Perplexity, hat gar keiner da draußen, sondern am Ende werden wir uns alle wieder bei Google treffen und dann gucken, was die da draus machen. Davon bin ich ziemlich überzeugt, und das hebelt überhaupt nicht das alles aus, was ich vorher gesagt habe, dass nämlich Google dann der Platzhirsch ist, der irgendwie die Hoheit über diese ganzen rohen Daten hat und es denn trotzdem so sein kann, dass die sich, weil die AI-Overviews oder die ganzen AI-Geschichten so nach oben pushen, dass auch Google in sich von den Datenbeständen immer dümmer wird, weil irgendwelche Leute oder irgendwelche Betreiber dann einfach die Bots aussperren. Da kann man natürlich sagen, ja klar, kann man sich das leisten, irgendwie jetzt sich an dem Spiel nicht zu beteiligen. Und da kann ich nur sagen, ja, das liegt genau daran, und da sind wir jetzt eigentlich im Kern, wie ich mich geistig orientiere. Will ich mich als Marke jetzt von Google und Co. abhängig machen, oder probiere ich meine Marke mit den Vorteilen, die mein Angebot hat, nicht abseits von Google zu platzieren und vielleicht eben durch Events zu fördern, durch Ladengeschäfte zu fördern, also eine Präsenz zu haben, die abseits der Suchmaschine stattfindet? Keine Ahnung, ob das geht. Ich weiß natürlich, dass Search und die Plattform unglaublich mächtig sind, aber es wird ja trotzdem jetzt so eine Entscheidungsschlacht stattfinden, ob die Leute weiterhin diesen Suchmaschinen auch vertrauen oder nicht vertrauen. Und da sind wir vielleicht auch bei der größten Sollbruchstelle, die man sich mal überlegen müsste. Wenn du dir einfach mal jetzt XAI anguckst und Grok, also das, was mit X, ehemals Twitter, da passiert, und das, was mit unserem Möchtegern-Nazi hier, der Tourette-Mensch irgendwie, Elon Musk, was da passiert, wie der seine eigene künstliche Intelligenz beeinflusst mit Meinungsbildung, die wir zumindest hier in Deutschland überhaupt nicht favorisieren und die ich auch nicht favorisiere, dann ist ja dieser Satz, den Google mal hatte, nämlich Don't be evil, den sie ja schon lange irgendwie gestrichen haben aus ihrer Agenda, der kriegt dann plötzlich einen ganz anderen Drive, weil es natürlich für auch Google einfach wäre, ihre eigenen Interessen jetzt innerhalb der Suchergebnisse so auszuspielen, dass die Daten, die da angezeigt werden, oder die Ergebnisse, die angezeigt werden, immer irgendwie Google-konform sind. Und sie alles in der Hand haben, um ihre eigenen Ergebnisse auch selbst zu beeinflussen. Also so eine internen Verlinkungen sind ja in den Ergebnissen bei AI-Overviews auch schon lange nicht mehr selten. Und Sie können natürlich durch die Ausgabe der einzelnen Antworten auch nicht nur durch die Links dafür sorgen, dass man dann irgendwie in eine bestimmte Richtung weiter navigiert, sondern Sie können durch die reinen Inhalte dafür sorgen, dass man sich in eine bestimmte Richtung geframed wird. Und es wird, glaube ich, entscheidend sein, ob es Google schafft, das Vertrauen zu erzeugen, in der westlichen Welt zumindest, oder ja, in welchem Kontext, keine Ahnung, den die Welt darstellt und in welchen Ländern welche Vertrauenswürdigkeit entsteht. Und wenn sie das nicht hinkriegen und oder da die Leute enttäuschen, auch in bestimmten einzelnen Märkten, dann müssen sich die Leute ja nach Alternativen umschauen. Zwangsläufig. Und die Frage ist, kannst du eine Alternative sein? So ist vielleicht die Ableitung eigentlich am richtigsten, jetzt wo ich darüber rede nochmal. Kannst du mit der Plattform, die du denn baust, und da ist die Denke jetzt, die ich habe, eher von der Website in Richtung einer Plattform zu gehen, kannst du dann Antworten liefern, denen die Leute vertrauen können? Wir haben ja jetzt gerade im Verlagsbereich schon, und das ist vielleicht ein gutes Beispiel, schon ein paar Publikationen abseits der großen Publikationen wie Springer oder irgendwie anders, diese großen Publikationsnetzwerke, die wir da draußen haben, so kleine Bemühungen, kleine Netzwerke zu bauen, die auch immer wieder in Talkshows bei Lanz sitzen, die probieren, eigene vertrauenswürdige Sachen aufzubauen. Und da, glaube ich, kann die Zukunft hingehen. Muss nicht, aber da kann die Zukunft hingehen, dass du die vertrauenswürdige Quelle bist und Leute dafür begeistern kannst, dass das, was du erzählst, der Kontext ist, den die Leute haben wollen. Und der Kontext muss ja dann auch nur so groß sein, wie die Anzahl der Menschen sind, die dazu nötig sind, um dein Geschäftsmodell zu finanzieren. Ob das jetzt immer die richtigen Werte sind, die damit transportiert sind, das lasse ich erstmal außen vor. Natürlich sind diese Denkweisen genauso darauf ausgerichtet, dass jemand, der jetzt ein rechtsradikales Interesse hat, sich in einer Plattform, die rechtsradikales Gedankengut irgendwie verbreitet, sich so wohlfühlt, dass er sich da aufgehoben fühlt. Das kann ich erstmal noch gar nicht aushebeln. Aber ich habe eben auch die Möglichkeit, sehr demokratische Ansprüche irgendwie oder sehr gesellschaftstragende Ansprüche oder auch einfach nur die Wahrheit oder eine sachliche, wissenschaftliche Wahrheit auf Portalen darzustellen, die in eine bestimmte Richtung gehen und damit Leute um mich zu scharen, die dann irgendwie dem folgen. Und nochmal, es geht nicht darum, denn vielleicht so eine allgemeine Riesenreichweite zu haben, sondern einfach eine Reichweite zu haben, sich einfach eine Community aufzubauen, die dein Geschäftsmodell trägt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man erstmal als Denkmodell irgendwie angehen muss. Und einen großen Part davon hatte ich gerade als Wort schon erwähnt, nämlich Community. Ich glaube, dass sehr, sehr entscheidend sein wird, dass es andere Leute gibt, die dann auch aus der Community einer Plattform vertrauen und dir sagen, ey, da kannst du hingehen, weil da ist der Richtige, der Tacheles mit dir redet. Das ist jetzt im Beratungsgeschäft eigentlich auch schon so. Wenn ich jetzt sehr viel auf LinkedIn publiziere, wenn ich diesen Podcast mache, dann trägt das ja auch einen gewissen Teil dazu bei, dass eine Charaktereigenschaft von mir und ein Wertesystem transportiert werden kann. Und wenn Leute bei mir anfragen und sich nach SEO oder nach Marketingberatung oder Strategieberatung erkundigen, dann wissen die schon ein bisschen, wenn sie mir gefolgt sind, in welchem Kontext ich mich bewege. Und der eine kann jetzt sagen, hey, der Jank ist scheiße, gefällt mir gar nicht. Und die anderen sagen, hey, der Jank, der denkt mal um die Ecke, der hat zwar eine Berliner Schnauze, aber der sagt, was er sagt. Und genau diese Anfragen bekomme ich auch. Das heißt, das ist ja wichtig, irgendwie, dass so ein Charakterzug übermittelt wird und dann auch in eine Community einfließen kann, was dann wieder dazu führt, dass genau diese Markeninfluencer, die für eine Marke dauerhaft auch stehen und nachweisbar stehen, dass die einen unglaublichen Einfluss in der Zukunft haben können. Ob das jetzt für Marken wie Nestle und die Deutsche Bank gilt, keine Ahnung. Ich denke mir nur, so Geschäftsmodelle, die am Entstehen sind und die wandelbar sind und die vielleicht in der Größenordnung vielleicht, na, sagen wir mal, bis 200 Mitarbeitern irgendwie stattfinden mit dem richtigen Angebot, die haben eine Chance, sich durch eine andere Orientierung abseits von AI wirklich anders zu orientieren. Und zumindest sollte man, und das ist mein Anspruch hier von diesem langen Gesabbel, was ich jetzt hier gemacht habe, der Anspruch sollte vielleicht sein von euch da draußen, euch zumindest diese Perspektive offen zu halten, dass es Wege außerhalb dieses ganzen AI-Hypes gibt und dass das alles dazu führen kann, dieser ganze Hype, dass das alles in eine Sackgasse läuft und davon, da rede ich jetzt noch nicht mal, dass es ja einfach totaler Schwachsinn ist, wie viel Energie und wie viele Ressourcen wir aktuell da reinstecken, um nichts zu bekommen hinten raus oder sehr, sehr wenig zu bekommen. Da sind vielleicht Sachen mit bei. Also klar gibt es AI auch. Also wir Marketer, wir reden ja davon, dass wir Marketing mit AI irgendwie verbessern wollen oder beeinflussen wollen oder Kunden erfolgreich machen wollen durch den Einfluss von AI. AI ist aber viel, viel mehr, muss man ehrlicherweise sagen. Da ist ja das ganze Thema Robotik mit drin, da ist das Thema Prognostizierung mit drin. Also ich war letztes Mal beim Hautarzt und habe hier so ein Leberflecken-Screening machen lassen. Was der Computer da an Leberflecken gefunden hat, die ich gar nicht gesehen habe, die der Arzt auch nicht so gesehen hat, wo er dann nochmal mit so einer Lupe rangegangen ist. Unglaublich. Und das war vorher einfach auch nicht möglich. Das heißt, so eine Sachen will ich überhaupt nicht verfluchen. Da wird eine Menge auch in der Medizinforschung und so eine Menge möglich sein. Ob das dazu führt, dass wir als Menschheit irgendwie besser werden, das wage ich mal zu bezweifeln, aber das hat zumindest einen gewissen Vorteil. Aber für den ganzen Bereich Marketing sind eine Menge Sachen, die in mir schreien, da läuft das faktisch auf eine Sackgasse hinaus. Da ist irgendwann die Luft zu dünn, um zu atmen. Jetzt kann man natürlich eine Menge Geld damit verdienen, weil alle sehr hype sind, weil alle sehr, sehr unsicher sind und nicht wissen, wo es hingeht. Da kannst du natürlich mit deinen Weisheiten so als Quacksalber der Digitalen eine Menge jetzt Geld verdienen, keine Frage. Aber ich will einen Schritt weiter gehen für mich. Und da spreche ich jetzt nicht für andere, sondern ich will gucken, ob ich ein Geschäftsmodell irgendwo finde, was Traktion hat, was ein Proof of Concept hat und was nicht in diese Abhängigkeit vielleicht geraten muss, die jetzt durch AI und Search irgendwie da entsteht, sondern die vielleicht einem anderen Modell folgt, was vielleicht viel mehr offline stattfindet und welche Teile ich, also wie gesagt, ich will es nicht ausgrenzen, aber ich will entscheiden, welche Teile ich von diesem AI-Search-Modell dann in mein Geschäftsmodell mit reinlasse. Darum geht es eigentlich nur. Und das wollte ich jetzt in diesem Podcast einfach nochmal darstellen. Und für alle Leute, die sich jetzt fragen, hey Marco, was hast du denn im nächsten Jahr da mit der Campix vor? Ich habe ja mit ein paar Leuten jetzt schon gechattet, auch zu diesem Thema. Ich habe ja gesagt, dass wir uns noch viel mehr auf Search wieder fokussieren werden, also auf SEO. Das meine ich auch so, weil ich glaube, dass diese Community, und um die geht es ja, abseits von den Gedanken, die ich euch jetzt geschildert habe, die gibt es ja und die stellen sich auch die Fragen und die haben ja auch zu Recht den Anspruch darauf, ihre Fragen bei so einem Event wie der Campix beantwortet zu bekommen. Zumindest probieren wir das da mit der richtigen Community. Aber abseits davon fließen in alle meine Events und alle meine Überlegungen auch genau die Sachen ein, die ich jetzt gerade hier probiert habe in dem Podcast hier mit dir zu besprechen. Und die große Überschrift dahinter ist ja eigentlich Marke. Ne? Hast du das so rausgehört? Für mich ist es das zumindest. Die Marke und das Vertrauen in eine Marke und die Markenbildung, das wird auch in Search, weil das, was ich beschrieben habe, diese Sackgasse, die erreichen wir jetzt nicht morgen. Die erreichen wir auch nicht in einem Jahr, aber in 5 Jahren kann ich mir schon vorstellen, dass diese Sackgasse deutlich sichtbarer ist. Aber dieses Thema Marke wird dabei eine entscheidende Bedeutung haben. Und deswegen wird die Campix sich mit Marke beschäftigen in Kombination natürlich mit SEO oder mit SEO in Kombination sehr stark Marke. Da wird es sicherlich hingehen, weil ich einfach daran glaube und ich entwickle Sachen, an die ich selbst glauben will. Und ob ich recht habe, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nimm es als Perspektive, mal einfach ein anderes Geschwurbel gehört zu haben als das von anderen. Und wenn du Bock hast, dich mit mir darüber auszutauschen, ich bin der Letzte, der nicht sagt, ey, lass uns mal einen Call machen und lass uns mal darüber philosophieren, der dann Nein sagt, sondern ping mich einfach an und wir reden dann einfach drüber, wenn du da Bock drauf hast, dich zu unterhalten. Wenn du auch Bock darauf hast, dass ich in deinen Medien, in deinem Own Content stattfinde, nämlich in deinem Podcast oder einen Artikel mal schreibe auf irgendeinem Medium, was irgendwie eine Leserschaft hat, dann schreib mich doch auch an. Dann bin ich auch gerne bereit, da ein bisschen meinen Senf dazu abzugeben, weil ich glaube, da gibt es viel zu wenig da draußen, die kritisch mit diesem Thema umgehen, sondern alle hypen das jetzt so unglaublich, alle rennen jetzt irgendwie diesem weißen Hasen hinterher. Und in meinem Leben hat das noch nie so richtig funktioniert, sondern hat er immer irgendwie so einen kleinen Beigeschmack. Und zumindest hat es sich immer gelohnt, in eine andere Richtung gleich nochmal mitzudenken. So, Eine Stunde 10 musste der jetzt hier durchhalten. Da war eine Menge Zeug mit bei, was privater Natur war, was vielleicht sehr speziell war durch das Wegovy-Thema. Da waren Sachen mit bei, die das Agenturmodell beinhalten. Das hat vielleicht auch nicht jeden interessiert. Vielleicht war dieser ganze Podcast in sich schwachsinnig und hat überhaupt gar keine Zielgruppe erreicht. Aber vielleicht hat es die richtigen Leute erreicht und hat damit genau dem zugespielt, was ich die ganze Zeit probiert habe zu erklären. Und wenn du denkst, ich verstehe überhaupt nicht, was du da erzählst, Marco, dann ist es so. Kann ich nicht beeinflussen. Mehr als das so zu erklären, wie ich es kann, habe ich einfach auch nicht zur Verfügung an Mitteln. Und dann ist das auch der Endpunkt für mich. Mehr kann ich nicht geben, weil ich bin Marco Young und in diesem Sinne raus. Ciao.